Schön, dass ich wieder mit euch ein bisschen durch Gottes Wort spazieren gehen darf. Und es gibt wie immer drei Punkte und ich wollte das schon mal sagen, wenn ihr euch zusammenreißt und tatsächlich nur einen Satz sagt, können wir das tatsächlich auch mit dem Spaziergang wörtlich nehmen. Ich versuche daran zu denken nach jedem Punkt, wenn einer sagt, mir ist zu diesem Abschnitt, zu dem Wort Gottes noch das wichtig, ein Satz, dann können wir tatsächlich ein bisschen durch Gottes Wort spazieren gehen. Vorher aber ein kurzer Bericht aus meinem Leben, für mich zum Aufwärmen, für euch. Ich mache gerade Kur, ambulant, und nur dieser eine Satz ist mir so eingefallen gerade eben. Für mich das wesentlichste Erlebnis dieser Kur, ich hatte ja einen Bandscheibenvorfall, ist nicht mehr so viel Angst vorm Schmerz zu haben. Man hat ja gelernt, man soll den Popo möglichst weit hinten ausstrecken und dann ganz in die Knie gehen bei jedem kleinen Last. Und die Leute haben gesagt, mach den Rücken rund, so wie man es eigentlich nicht machen darf. Halt den Schmerz aus, dein Rücken ist zum Arbeiten gemacht und sollst ihn nicht verhätscheln. Das habe ich gedacht, das passt auch ganz gut zu dem Eindruck, nicht? Das Wasser, die Füße ins Wasser setzen. Ja, Maria, um jetzt loszugehen. Stellt euch eine Fußgängerzone vor. Und dann sieht man immer mal wieder diese jungen Mütter, die ihre Kinderwagen durch die Fußgängerzone schieben. Manchmal, wenn man böse sein will, in viel zu engen und viel zu bunten Kick-T-Shirts schieben sie ihre Kinderwagen mit einer Art trotzigen Stolz vor sich her, selbst noch halbe Kinder. Und man schaut sie an, unfreundlich, gutbürgerlich, engstirnig, manchmal vielleicht, denkt, dass ihre Schwangerschaft wahrscheinlich eher Befürchtungen als Freude ausgelöst hat, dass Väter oft wenig zu sehen sind. All die eigenen fertigen, blinden Urteile. Und man fragt sich vielleicht, welche Zukunft sie haben außer Hartz IV. So haben vielleicht manche auf Maria geschaut, diesen Teenager. Haben ihre Geschichte nicht gekannt, wie ich die Geschichte mancher Teenager oder all dieser Teenager-Mütter nicht kenne, ihre Kämpfe, ihre Siege. Maria hatte aber einen Vorteil, sie wusste sich ganz anders angesehen. Das ist ein Vers nach unserem Predigtext, da sagt sie, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Meine Seele freut sich, denn er hat mich angesehen. Nichtsdestotrotz war Maria für mich trotzdem eine schwer zugängliche Geschichte. Ich habe den Menschen gesucht und fand doch nur eine Menge Klischee in mir. Diese duldsame, stille junge Frau, die Ja sagt, ist mir auf den ersten Blick irgendwie unsympathisch. So typisch fromm, konservativ, wie man vielleicht auch sein soll. Und viele Bilder in der Kunst von der heiligen Maria mit zur Seite geneigtem Blick und einer weißen Rose über ihrem Kopf machen diese Antipathie auch nicht besser. Und wenn ich weniger Respekt vor der Bibel hätte und sie nicht als Gottes Wort anschauen würde, auf das Gott in all seiner Menschlichkeit geachtet hat, dann würde ich denken, das ist die ideal erfundene Geschichte, um Generationen von Frauen zu sagen, wie sie sich als Christ benehmen sollen und Männern gleich mit. Und dann bleibe ich an einem Satz hängen, wie ein Stich ins Herz, so wird das Leben mit Jesus sein, sagt ihr der alte Mann im Tempel Simeon voraus. Und ich denke, wie es wohl sein wird für diesen Teenager, 12, 13 Jahre alt, Mutter von Jesus zu sein. Überhaupt Mutter zu sein und dann gleich von Gottes Sohn. Wie soll man das alles zusammenkriegen? Und überhaupt schimpft man mit Gottes Sohn? Nervt Gottes Sohn in der Pubertät? Bleibt er einem vielleicht auch irgendwie fremd, weil es ja Gottes Sohn ist? Was für ein Gefühlschaos. Und wie ist es dann für eine Mutter nach einem langen, wechselvollen Weg mit ihrem Sohn zusammen erwachsen geworden, unter dem Kreuz ihres Sohns zu stehen? Und der betrachtet das noch als Gottes Weg. Also wenn man sich das jetzt, finde ich mal, jenseits aller frommen, so wenn man sich das mal im wirklichen Leben vorstellt, der eigene Sohn sagt, das muss so sein. Hält man das als Mutter aus? Ich glaube, ich würde es selbst als Vater nicht aushalten. Und man sagt ja immer, Väter haben vielleicht da noch ein bisschen mehr Abstand. Maria fängt an zu atmen. Und noch etwas fällt mir auf bei dieser jungen Frau. Gott hat seit mehreren hundert Jahren nicht gesprochen. Er spricht in Jerusalem, in der Hauptstadt, zu dem etablierten Mann Zacharias, Priester. Da, wo man den König sucht, wo auch die heiligen drei Könige aus dem Morgenland ihn suchen. Und dann spricht er im Grenzland, im Heidenland, in der Provinz, im Ghetto vielleicht, zu einer Frau, die wenig gilt von einer unmöglichen Schwangerschaft. Und dieses junge Mädchen sagt in seltsamer weiblicher Kraft, typisch weiblicher Kraft, das soll ein Lob sein, ja, sagt ja. Und glaubt, und das macht mich dann doch neugierig auf diese junge Frau, die man vielleicht sonst eher so als heilige Maria und als Marienbildchen kennt. Wie gesagt, ich lade euch ein zu einem kleinen Gedankenspaziergang am Text entlang mit dieser Teenagermutter und ich nenne die Reise Gott begegnet uns. Wie gesagt, ihr seid eingeladen, tatsächlich mitzukommen und einen Satz zu teilen. Gott begegnet normalen Menschen im normalen Leben. Erster Gedanke, Gott begegnet Menschen mit Freundlichkeit. Und dritter Gedanke, Menschen antworten. Hebt auf, was ihr am Weg findet, vielleicht auch was ganz anderes, als was ich sage oder was der Text sagt. Erster Gedanke, Gott begegnet normalen Menschen. Vers 26 bis 27. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber überschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Gott sendet einen Boten, einen bedeutungsvollen. Gabriel ist in der jüdischen Überlieferung einer der Erzengel neben Michael, Uriel und Raphael. Gott klopft buchstäblich an bei einer jungen Frau. Zacharias war erschienen, bei dieser jungen Frau klopft er an, irgendwo weit draußen. Von einem anwesenden Mann ist nicht berichtet, ziemlich unüblich. Ein rabbinischer Lehrsatz sagt, eine Frau grüßt man nicht. Fromme Rabbiner haben Gott gedankt, dass sie nicht als Frau geboren sind. Und dann Galiläa. Was kann aus Galiläa schon Gutes kommen? Der Messias bestimmt nicht. Und wenn dann unehelich geboren? Maria war verlobt, also rechtlich nahezu verheiratet. Fünftes Buch Mose, 22. Kapitel. Der Verkehr einer verlobten Frau wurde wie Ehebruch behandelt. Oder ein verlobter Mann war vom Kriegsdienst befreit, genauso wie ein Verheirateter. Josef nahm Jesus zwar an Sohnesstatt an, gab ihm seinen Namen. Aber als die Nazarener Jesus, als er schon erwachsen war, etwas ans Zeug flicken wollten, als sie ihm vor Schienbein treten wollten, wusste sie sehr genau, was sie sagten, als sie sagten, du bist der Sohn Marias, nicht der Sohn Josefs. Du bist unehelich geboren, ein Bastard. Und der Christenkritiker Celsus meinte sogar, den Vater Jesus zu kennen, einen römischen Soldaten. Alles in allem, Gott wickelt sein Geschenk an diese Welt in ziemlich schäbiges Geschenkpapier. Und gleichzeitig seltsam modern, diese Patchwork-Familie, Vater, Stiefkind, Mutter. Und nicht nur die Umstände, auch Maria war ein ganz normaler Mensch aus Fleisch und Blut. Sie war Gott begegnet und dennoch wundert sie sich über das Bekenntnis des Simeon, versteht verständlicherweise nicht, warum Jesus im Tempel auf einmal verschwunden ist, drängt ihn auf der Hochzeit zu Kana ein Wunder zu tun und will ihn wenig später doch als psychisch überfordert nach Hause holen. Ein ganz normaler Mensch. Sie war Gott begegnet und das war vielleicht unscharf, flüchtig, mehrdeutig. Maria war erschrocken, der Engel muss sie beruhigen. Sie fragt nicht nach Zeichen, aber nicht ohne Grund, heißt es gleich im nächsten Vers. Sie ging eilends zu Elisabeth, sie wollte dann doch vielleicht Sicherheit. Ein Mensch wie wir, die katholische Kirche, von der ich übrigens sehr viel halte, hat Maria gerade in den letzten Jahrhunderten zur Heiligen gemacht. Sie soll auch selbst vom Heiligen Geist gezeugt, keine weiteren Kinder mehr gehabt haben, sogar in den Himmel aufgenommen worden sein. All das finde ich so in der Bibel nicht wieder. Sicher ist Maria eine Ehre widerfahren. Es gibt nur eine Mutter Jesu, aber sie war eben Mensch wie du und ich. Gott hat sich für sein Geschenk an die Menschheit einen ganz normalen Menschen ausgesucht. Keinen Heiligen, der vom Himmel gefallen ist. Mit Glück und Krisen. Ihr Mann überlegte, sie zu verlassen. Sie mussten auswandern mit Sternstunden und Irrfahrten. Zwischendrin, ich habe es gesagt, hielt sie Jesus sogar für überfordert. Ihr Glauben war keine Linie, sondern manchmal punktiert, manchmal krumm. Und ich habe gedacht, so hüllt Gott wie sein Sohn auch sein Geschenk an uns oder an die, die glauben, ein in unser Leben. Man könnte ja meinen, mit dem Glauben kommt Sicherheit und Frieden und fortan war alles gut. Und ich finde es bemerkenswert, dass für Maria nicht alles gut war. Und dass nicht in sie entscheidend war, sondern das, was Gott ihr geschenkt hat. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Gott sieht mich an und schenkt mir etwas. Gott sieht mich an, das sagt auch eine andere Außenseiterin, die Magd Abrahams, Hagar, auch gewissermaßen unehelich schwanger. Gott sieht mich an, so wie ich bin, mein Glauben. Vielleicht mal einen Augenblick bei diesem Gedanken stehen bleiben. Gott sieht uns an, er fragt, wie es uns geht und er meint das nicht als Floskel. Wie wäre es einmal in diesem Blick zu baden? Wer hat schon unbegrenzt Zeit für dich? Ich habe mich natürlich sofort gefragt, wie funktioniert das, wenn Gott uns ansieht? Ich tue mich schwer damit. Auch wenn ich mich damit angreifbar mache, man sieht Gott nicht. Und ich bin einigermaßen misstrauisch, was so die traditionellen Wege wie Gottesdienst oder Gemeinde angeht. Aber vermutlich habt ihr einen besseren Startpunkt als ich. Für mich von Gott angesehen werden, stille Zeit, Hauskreise. Wo sieht Gott dich an? Wo kannst du in diesem Blick baden? Gott hüllt sein Geschenk an dich, die Begegnung mit ihm in dein Leben. Musst nichts bringen, musst nichts sein, musst nicht glauben wie links und rechts, sondern dich nur ansehen lassen. Gott begegnet ganz normalen Menschen. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in die Stadt in Galiläa, die hieß Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Ihr habt ein bisschen mit mir auf die Landschaft geguckt, habt ihr was gesehen, was ich nicht gesehen habe? Hat jemand einen Satz? Muss aber auch nicht sein, dann mache ich einfach weiter. Aber ich gehe gerne mit euch spazieren. Ich wiederhole es, dann haben wir es auf dem...
Wie merke ich, dass das Gott mich anguckt? Ja? Und
Das ist schön, dass du das sagst. Silke hat gefragt, wie merkt sie, dass Gott sie ansieht? Eine Aufgabe, wo ich sehe, das trifft meine Gaben, das macht mir Spaß, da fühle ich mich von Gott angesehen. Ja, erst hinten, erst die Dame, dann der Herr. Einmal aus der anderen Richtung, den Rücken krumm machen. So würde ich das jetzt mal in meinen Worten sagen. Du hast gesagt, wenn du etwas tust, was du dir nicht zutraust, was du vielleicht auch nicht so gerne magst, bis in die Komfortzone verlässt und hinterher merkst, da ist ein Lächeln bei deinem Gegenüber entstanden, das ist auch gefühlt, da lächelt auch Gott dich an.
Ja, oder Liebe. Also das wirklich.
Du spürst die Liebe. Ja. Fühlt sich in der Liebe. Du noch? Und dann machen wir weiter. Du hast gesagt, dass du dich von Gott an der Hand geführt weißt durch viele verschiedene Lebenssituationen. Da spürst du seine Nähe. Ich danke euch. Gott begegnet Menschen mit Gnade. Der zweite Gedanke. Gott begegnet Menschen mit Gnade. Nochmal Vers 28. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich, Maria, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden, also schon zum zweiten Mal bei Gott. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Sei gegrüßt, du Begnadete. Wie übersetzt man das ins Leben, fragt sich auch Maria. Der Engel hilft ihr, sei gegrüßt. Chaire heißt das griechische Wort, sich freuen. Freu dich, du Begnadete. Mir ist als erstes eingefallen, dass ich die Begegnung mit Gott auch befremdlich finde. Und es wird ja auch oft in der Bibel berichtet, dass Menschen erstmal Angst haben in ihrer jeweiligen Situation. Adam und Eva, viele andere, eben hier auch Maria. Und dann ist das vielleicht ein Stein, den du ganz besonders wichtig mit nach Hause nimmst. Gott schaut dich nicht nur an, er schaut dich auch gnädig an. Gnade kommt von dem mittelhochdeutschen Wort für sich niederlassen. Man kann ja aus jedem Wort alles ableiten, aber das habe ich auf jeden Fall gefunden. Sich niederlassen, ausruhen. Gott, ein Gott, bei dem man sich ausruhen kann, ohne gleich zu müssen. Weder mitarbeiten, noch ein moralisch hochwertiges Leben leben oder die Welt bekehren. Sich einfach nur anschauen und geliebt sein zu wissen. Gottesdienst heißt ja, wir dienen Gott, wir sind da, in der Kollekte geben wir, wenn wir mögen, den Armen und damit auch ihm. Aber Gottesdienst ist ja vor allem auch, Gott dient uns. Gottesdienst als Entspannungsübung wäre auch mal ein interessanter Programmpunkt. Ich bin gerade noch so im Kurmodus. Die Gnade verstehen, in der Gnade baden, gar nichts machen, gar nichts müssen. Da ist sicherlich manches irritierend bei diesem Gott. Zum Beispiel in unserem Text, wenn man so als normaler Mensch da sitzt und das hört, Jungfrauengeburt. Also da wird eine Frau auf einmal schwanger und es soll kein Mann dabei gewesen sein. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Ich habe kluge Erklärungen gelesen, wie man das auch verstehen kann, etwa, dass man die Eizelle erst im 19. Jahrhundert entdeckt hat und Maria das halt als Wunder empfunden hat, aber ich glaube, die war ja nicht blöd. Und der Text ist auch nicht blöd. Es bleibt ein Geheimnis. Gott wird von einer Frau geboren, wie du und ich. Sein Vater war aber kein Mann, sondern Gott. So wie Gottes Geist über den dunklen Wasser schwebte und das Leben entstand, so überschattete sein schöpferischer Geist auch Maria. Wo und wie auch immer, hat sie wahrscheinlich selbst nicht gemerkt. Ein Schöpfungsakt, keine Zeugung. Gott hat nicht erst jetzt einen Sohn, sondern der Sohn kommt zur Welt. Du wirst empfangen im Leib und gebären einen Sohn. Ich finde, damit ist in wunderbarer, schlichter Sprache alles ausgedrückt, was wichtig ist. Gott wird Mensch, Gott mit uns, das ist das große Wunder. Wie er das wird, das ist verglichen damit nur ein kleines Wunder. Aber daran muss ein Glaube auch nicht scheitern, wenn man das so das erste Mal hört. Egal ob mit oder ohne Jungfrauengeburt, Gott sagt, fürchte dich nicht, du hast Gnade gefunden. Manches andere ist bis heute schwer zu verstehen an diesem Gott. Gerade wenn man es versucht, mit einem liebenden und die Fäden in der Hand haltenden Gott in Beziehung zu bringen. Da bringt man unter Schmerzen ein Kind auf die Welt, zieht es mit Mühen groß und es wird einem wieder genommen. Da lassen auch deutsche Männer in Afghanistan ihr Leben und alles umsonst. Da wünscht man sich Partner und findet keinen oder enttäuscht einen nach Strich und Faden. Da lernt man viele Jahre lang einen Beruf und muss schließlich doch noch einen lernen. Manchmal ist Gott lange still, da fällt es schwer zu vertrauen. Fürchte dich nicht, du hast Gnade gefunden. Man kann Bibelstellen nachschlagen, in denen Gnade benutzt wird und ein Bild malen, so wie es unsere Geschichte tut. Gnade ist, Gott kommt zu uns da, wo wir sind, zu dieser Frau ins Grenzland, zu dir in den Hausflur. Immanuel, Gott mit uns. Ein Gast, dem wir nicht das Wohnzimmer präsentieren müssen, sondern der auch auf die Kellertoilette geht. Zumindest wir haben so eine Gartentoilette, mit dem man Sperrmüll sammeln kann oder was auch immer man mit einem normalen Gott macht. Da, wo du bist, so wie du bist, mit Blicken voller Wertschätzung und Wohlwollen. Gnade, unverdiente Schonung, großes Wohlwollen, Geschenk. Was Maria anvertraut ist, bringt sie nicht aus sich selbst hervor, sondern empfängt es. Sie wird in ihrem Leben ein Kind beherbergen, hüten, versorgen, umschließen, fühlen, das zugleich zu Gottes Welt gehört und zu ihrer. Und ich rede die ganze Zeit schon über deinen Glauben, deinen Weg mit Gott, in deiner Welt verankert, in deinem Leben, in deiner Persönlichkeit, so wie du bist und zugleich in Gottes Welt. Gnade kann wie bei Maria auch Zumutung sein. Du hast das ja gerade auch gesagt. Es hätte einfacher sein können. Ich habe mich sogar gefragt, hätte Gott fairerweise Maria, bevor sie Ja sagt, nicht sagen müssen, was das tatsächlich alles bedeutet. Ist das fair? Ist das nett von Gott? Da, wo ich Gott nicht verstehe, hilft mir der Blick auf Jesus. So weit, so vertrauensvoll ist er. Manchmal muss man vielleicht mit dieser Gnade schwanger gehen oder über sie nachsehen, wie Maria es tat, ein Leben lang. Glaube hat auch Zeit, braucht Zeit. Gott schaut uns derweil gnädig an. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber überschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Ein Satz. Wenn ihr einen habt zu diesem Spaziergang, habt ihr was gesehen? Aber es ist keine Prüfung, sondern nur Vergnügen. Ja,
mir fällt das eine Lied ein oder die eine Zeile aus dem Lied. Maria, wenn du dein Baby küsst, dann küsst du das Angesicht Gottes.
Ja, das war sehr eindrücklich. Ich mag das Lied auch gerne. Die Zeile aus dem Lied, Maria, wenn du das Baby küsst, küsst du das Angesicht Gottes, wurde zitiert. Hast du dich gemeldet? Nee. Dritter und letzter Gedanke, Menschen antworteten. Also der Engel sagt, er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben und er wird König sein über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und sie, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wie alles im Leben braucht Gnade eine Antwort, Mut, einen Schritt. So fing ja auch unser Gottesdienst an. Es kommt nicht einfach so über Maria. Sie sagt ja dazu. Sie mag eine junge Frau sein, aber ihre Stimme im Text ist fest und klar. Mir geschehe nach deinem Wort. Zacharias hat ja ganz anders geantwortet, der etablierte Priester, der Pastor. Sie bleibt ein Mensch, sie wird dieses Ja zu Jesus sich immer wieder neu erkämpfen müssen, aber sie sagt es. Sie hat es nicht immer durchgehalten, aber sie sagt es an diesem Punkt und das ist wichtig. Wenn etwas Besonderes an Maria ist, dann in diesem Vertrauen, das nicht fragt, ob das möglich ist, wie Zacharias es getan hat, sondern nur wie. Beide verlangen ja ein Zeichen und man könnte sich fragen, warum wird der eine bestraft und die andere nicht? Aber wenn ein Unterschied ist, dann wäre es vielleicht dieser, dass Zacharias fragt, ob das möglich ist und Maria nur wie. Sie stellt sich Gott zur Verfügung, sie vertraut ihm, wo nichts zu sehen ist, dass Gott ruft, dass es sei. Nicht mehr und nicht weniger gilt ja auch für deinen Glauben, dass Gott da, wo nichts ist, ruft, dass etwas sei. Diesen Glauben, den wir nicht machen können, aber zu dem wir ja sagen sollten. Die Bibel bricht sicher eine Lanze für den Zweifel. Neben Thomas und Zacharias zweifelten ja auch die entsetzten Frauen am Grab, die Emmausjünger, Maria Magdalena, seine ganz enge Weggefährten. Und nicht ohne Grund gibt es ja vor Ostern die Passionszeit und vor Weihnachten die Adventszeit. Man kann nachdenken über das Neue. Aber in dieser großen Selbstverständlichkeit, die Maria hat, ist etwas, was Jesus selig preist. Selig sind die Glauben, ohne zu sehen, sagt er ja zu Thomas. Gott finden. Gott finden, ich fand es interessant, in der Aufgabe, die mir gegeben ist, in dem Unangenehmen, das habe ich in der Vorbereitung auch gedacht, Gott finden in dem Ja zu dem Weg, der dir bis zum Beweis des Gegenteils aufgetragen ist. Dein Beruf, deine Nachbarschaft, deine Ehe, deine Familie. Das kann auch eine Antwort zu Gott sein. Oder vielleicht die Klage oder das Lob, die Freude, mein Ja zu meinem Leben. Ganz unterschiedlich, je nachdem, wo ich stehe, die Aufgabe, die Klage, die Freude, die Herausforderung. Das Ausruhen in diesem Blick. Schluss. Ein Weg beginnt. Etwas Neues bricht an und ist gleichzeitig mit dem Alten verknüpft. Maria besucht die Frau, die Mutter Johannes des Täufers. Sie werden eine gemeinsame Geschichte haben. Er wird aber nur der Vorläufer sein. Was auch immer in diesem kurzen Zusammentreffen mit dem Engel geschehen ist, in dieser Begegnung mit Gott, Maria hat es ein ganzes Leben durchbuchstabiert. Das ist mal gut gelungen, mal hat sie gezweifelt. Sie ist einen Weg gegangen, es braucht Geduld. Sie taucht das letzte Mal auf, als die Jünger Jesu nach der Kreuzigung im Gebet auf ihren Herrn warten, der schon einen anderen Leib hat. Da war sie dabei, fast schon mehr Teil der gläubigen Gemeinde, denn als Mutter. Ihr Weg ist gegangen. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder an. Das hat ja jemand zu Jesus gesagt, selig die Brüste, die dich genährt haben. Und weiß jemand, was Jesus da gesagt hat?
Ich hätte es auch nicht gewusst, so aus dem Stegreif.
Er sagt, selig sind, die Gottes Wort hören und tun. Also geht es auch am Ende weniger um die heilige Maria, sondern um uns auf unserem Weg mit Gott. Aber zu diesem Ja sagen und es tun, gehört eben auch das Vertrauen, sich angeschaut wissen, die Gnade, bei der man sich niederlassen kann, ausruhen. Amen.